SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmer.
Auch die Verlängerung hat kein Ergebnis gebracht. Obwohl die Bahngewerkschaft EVG und die Deutsche Bahn nochmal verhandelt haben, stundenlang nach eigentlich gescheiterten Tarifverhandlungen bis in die vergangene Nacht hinein, wird ab Sonntagabend wohl bundesweit gestreikt. Auch ein Ultimatum der Gewerkschaft, neues Bahnangebot bis heute 12 Uhr, ist ergebnislos verstrichen. Wenig überraschend, denn die Bahn sagt ja, man sei schon längst auf zentrale Forderungen der EVG eingegangen. Von außen betrachtet wird dieser Tarifkonflikt immer bizarrer. Mein Kollege Johannes Frevel fasst die Großlage an diesem Nachmittag zusammen, inklusive der jüngsten EVG-Statements.
Bis zuletzt war die Bahngewerkschaft EVG optimistisch, ihre Warnstreikdrohung durch eine Einigung bei der Bahn noch absagen zu können. Beide Tarifparteien hatten sich in der Nacht bereits zum Greifen nah angenähert, berichtete EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschei. Doch dann sei die Bahn an einem entscheidenden Punkt hart geblieben. Lohnerhöhungen sollten in vollem Umfang nur für Lohngruppen oberhalb des Mindestlohns gelten, kritisiert die Gewerkschafterin und fordert,
dass da kein Unterschied gemacht wird, dass eben nicht nur die mit den mittleren oder guten Einkommen von der Lohnerhöhung vollumfänglich profitieren, sondern auch die mit den ganz niedrigen, auch die im Mindestlohnbereich.
Ziel des Warnstreiks der EVG ist es, die zu erwartenden Lohnzuschläge auch für diejenigen zu sichern, die bei der Bahn am wenigsten verdienen. Das betrifft weniger als 3.000 von insgesamt 230.000 Tarifbeschäftigten. EVG-Tarifchefin Cosima Ingenschei resümiert das Angebot der Bahn am Verhandlungstisch: eine Zulage statt mehr regulären Lohn.
Sie möchten eine Art Sicherungszulage, das war jetzt das höchste der Gefühle, die dann natürlich nach der Laufzeit des Tarifvertrages wieder wegfällt. Für die Neuen, die jetzt dazukommen, soll es so sein, dass diejenigen dann eine Deckelung auf den branchenüblichen Mindestlohn bekommen. Das heißt bei den Gebäudereinigern im Augenblick 13 Euro. Das ist tatsächlich was, wo wir uns nicht drauf einlassen können. Und das ist ein Thema, da müssen wir leider hart bleiben, also den Streik durchführen.
Volle Lohnerhöhung nur für mittlere und hohe Einkommen, nicht jedoch für Mindestlöhner. An dieser Stelle haben sich die Verhandlungen zwischen Deutscher Bahn und EVG verhakt. Von Sonntagabend bis einschließlich Dienstag soll der Personenverkehr auf der Schiene stillstehen. Der Güterverkehr wird wohl erst dann wieder anlaufen, wenn es überall sonst wieder rollt.
Wir müssen den Hebel bedienen, dass wir auch einen wirtschaftlichen Schaden auslösen, damit einfach der Druck steigt. Wenn tatsächlich Deutschland auch als Industrieland, als Route für den wichtigen Frachtverkehr getroffen ist, ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte. Und deshalb brauchen wir auch diesen langen Streik, weil wir nur so auch schaffen, im Güterverkehr tatsächlich spürbar Staus anzurichten, die dann tatsächlich auch schmerzen und eben nicht nur die Fahrgäste schmerzen, sondern auch die Wirtschaft schmerzen und dadurch natürlich der Druck größer wird.
Ob der Warnstreik tatsächlich startet, ist keineswegs sicher. Sollte die Bahn beim Mindestlohn zeitnah einlenken, will die Gewerkschaft ihren Warnstreik noch absagen. Johannes Frevel, Berlin.
Und nicht nur bei uns wird die Bahn bestreikt, voraussichtlich, sondern verschiedene Gewerkschaften haben auch in Großbritannien zum Warnstreik aufgerufen. Deshalb werden dort rund um das ESC-Finale am Samstag in Liverpool viele Züge ausfallen. 6 Bundesländer im südlichen Deutschland machen sich große Sorgen. Alphabetisch sortiert sind das Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Sie glauben, dass ihre Interessen beim Ausbau von erneuerbaren Energien zu wenig berücksichtigt werden und fürchten um ihre wirtschaftliche Stärke. Weil mehr erneuerbarer Strom im Norden produziert wird und Energie deshalb im Süden teurer werden könnte. Alle 6 Bundesländer haben sich parteiübergreifend zusammengetan und ein 4-Seiten-Papier an die Bundesregierung verfasst. Unser Berlin-Korrespondent Martin Polanski erklärt, was drin steht.
Unter den Regierungschefs der südwestlichen Bundesländer geht die Sorge um, dass in ihrer Region zukünftig mehr für Strom gezahlt werden muss als im Norden oder Osten. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagt es so:
Wenn die industriellen Zentren, die ja im Süden liegen, wenn die dadurch geschädigt werden, dann hat die Republik mit Zitronen gehandelt. Das schadet zum Schluss all.
Auf der gleichen Linie Bayerns CSU-Regierungschef Markus Söder. Er warnt vor einer Abwanderung der Wirtschaft aus ganz Deutschland, wie er sagt. Und die SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz ergänzt:
Insofern stehen wir hier als eine Interessensgemeinschaft für die Industrie im Süden und Südwesten Deutschlands. Und wir wollen mitmachen, dass wir weiterhin ein starkes Industrieland bleiben können.
Der Hintergrund für die Sorge vor einem Strompreisanstieg im Süden ist das regionale Gefälle beim Ausbau der Erneuerbaren. Die meisten Windparks stehen im Norden der Republik, schon deshalb, weil dort mehr Wind weht. Aber der größte Teil des Stroms wird im Süden oder auch in Nordrhein-Westfalen verbraucht, dort, wo es viel Industrie gibt. Und dieses Nord-Süd-Gefälle wird durch den schleppenden Ausbau der Stromleitungen noch verschärft. Deshalb hatten die norddeutschen Flächenländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sich im Herbst dafür ausgesprochen, Deutschland zukünftig in zwei unterschiedliche Strompreiszonen aufzuteilen, mit günstigeren Preisen im Norden. Und auch bei der EU in Brüssel gibt es Überlegungen in diese Richtung, auch wenn sie nicht sehr konkret sind. Trotzdem wollen die 6 Regierungschefs des Südens und Westens jetzt ein klares Stoppsignal setzen. BAVÜ-Ministerpräsident Kretschmann argumentiert mit Geografie.
Wir liegen nun mal nicht am Meer, sondern nur am Bodensee. Und jetzt, wenn man überlegt, Baden-Württemberg investiert seit seinem Bestehen in den Länderfinanzausgleich, der geht ja hauptsächlich nach Norden. Jetzt können wir doch in dem Transformationsprozess nicht bestraft werden und letztlich strafen sich dann alle selber.
Klar ist, mit der angestrebten Energiewende werden viele Karten neu gemischt, Standortfaktoren neu gewichtet. Die eher industriearmen Regionen im Norden und Osten könnten langfristig klare Wettbewerbsvorteile bekommen. Zumal Länder wie Bayern oder Baden-Württemberg in der Vergangenheit wenig für den Windkraftausbau getan haben und auch der Stromnetzausbau wegen Widerständen im Süden noch viele Jahre brauchen wird. Martin Polanski, Berlin.
Das schwedische Technologieunternehmen Northvolt hat den Bau einer riesigen Batteriefabrik in Schleswig-Holstein bestätigt. Vorausgegangen war eine Förderzusage des Bundeswirtschaftsministeriums. Mit dieser Unterstützung im Rücken habe man beschlossen, die nächsten Schritte zu gehen, so Northvolt-Chef Carlsson. Die Pläne gab es schon länger, wurden von dem Konzern aber wegen der stark gestiegenen Energiepreise in Deutschland immer wieder in Frage gestellt. Die Wirtschaft wird diese Wahl entscheiden. Diese oder ähnlich lautende Schlagzeilen waren in den vergangenen Wochen überall zu hören und zu lesen, vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag in der Türkei. Zum ersten Mal seit 20 Jahren scheint es möglich, dass der amtierende türkische Präsident Erdogan abgewählt wird. Vor allem, weil die wirtschaftliche Lage in der Türkei so schlecht ist. Die Fakten dazu fasst unsere Türkei-Korrespondentin Isabel Gottowatz zusammen.
Aktuell liegt die offizielle Inflationsrate im Land bei 43%. Unabhängige Ökonomen gehen von einer doppelt so hohen Rate aus. Die Lebensmittel werden für die Menschen zunehmend teurer. Viele können ihre Mieten nicht mehr bezahlen. Der Mindestlohn in der Türkei liegt aktuell bei etwa 8.500 türkischen Lira. Das entspricht 440 Euro. Erdogan hat zum Teil wegen der schwachen Wirtschaft und hoher Lebenshaltungskosten im Land bereits an Boden verloren. Er verspricht im Wahlkampf, die Arbeitslosigkeit von 10% auf 7% zu senken. Dafür will er unter anderem in den nächsten 5 Jahren 6 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Der Export türkischer Waren solle auf einen jährlichen Umfang von 400 Milliarden US-Dollar anwachsen. Das sind 146 Milliarden mehr als aktuell. Kılıçdaroğlu's Opposition verspricht eine sofortige Abkehr von Erdogans türkischem Wirtschaftsmodell. Erdogans Herausforderer will für eine Politik der Entspannung sorgen. Dafür will er unter anderem Vetternwirtschaft und Korruption im Land bekämpfen. Experten gehen bei einem Wahlsieg der Opposition davon aus, dass es lange dauern wird, bis sich das Land von den wirtschaftlichen Folgen durch Erdogans Politik erholt haben wird. Isabel Gotowatz, Istanbul.
Wir sind bei der Börse. Wirklich gute Nachrichten gibt es da heute eigentlich nicht, aber der DAX erholt sich etwas.
Insgesamt waren die Anleger diese Woche eher verhalten. Grund ist unter anderem die drohende Zahlungsunfähigkeit der USA. Um die abzuwenden, muss die Schuldenobergrenze raufgesetzt werden. Doch die Republikaner verwehren US-Präsident Biden und seinen Demokraten die Zustimmung. Sie fordern Sparmaßnahmen. Der Internationale Währungsfonds warnt, ein Zahlungsausfall der USA könnte sehr ernste Folgen für die Weltwirtschaft haben. Außerdem werden die Ängste vor einer möglichen Rezession wieder größer. Denn die Verbraucherstimmung in den USA hat sich überraschend stark eingetrübt und mehr als von Ökonomen erwartet. Heidi Radwilas, ARD Börsenstudio Frankfurt.
Zum Handelsschluss steht der DAX immer noch ein 0,5% im Plus, das heißt 15.910 Punkte.